Agnanatimirandasya Shakshuru Melitam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishna Bandhu Sute Devi Panamami Hari Priye Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ya kunde nu tushada hara dabala Ya shuprabhasta vida Ya vina varadanda mandidakara Ya shweta patmasana Ya brahma shuta shankara pravidi Debe sada vandida Samambadu saraswadi bhagavadi Puri Bradam Sharade, Puri Bradam Sharade.
Jai Gurudev, Happy Navaratri, willkommen zum Satsang. Und ich habe eine Frage, die habe ich die ganze Zeit aufgeschoben. Ihr werdet das wahrscheinlich jetzt gleich mitkriegen, warum. Entweder ist es zu einfach oder zu kompliziert, je nachdem, wie man sich das anschaut. Und zwar: Wo beginnt und wo endet der Inkarnationszyklus? Ja, so ein bisschen, ja, leave it to the philosophers. Aber ich habe mal versucht, mir es ein bisschen genauer anzugucken. Da müssen wir erstmal sehen, was ist eine Inkarnation? Was verstehen wir darunter? Ja, und da kann man sehen, vom Purna-Avatar, Krishna, Gott vollständig inkarniert in der Welt, und ist trotzdem nicht absent vom Heaven, also ist trotzdem nicht vom, ne, also ist vollständige Inkarnation, bis wenn ich das absolute Vakuum nehme und dann habe ich da so eine Quantenfluktuation und irgendwo inkarnierten Quant in einer unmessbar kurzen Zeit, ja, und alles dazwischen drin ist eine Inkarnation, oder? Weil Om Namo Narayana. Alles, was ist, ist Gott. Und wenn Gott, wenn alles Gott ist, dann ist auch alles eine Inkarnation von Gott. Ja, und dann kommt es, ist es damit begrenzt, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich von einem Atom bis zum Avatar, zum vollständigen, vom puren Avatar, vom absoluten Avatar, alles hier inkarniert, aber ist es darauf begrenzt? Was ist, wenn Guruji in der Kapelle, hat er mal gesagt, da stehen dann so die Devotis da und die Bilder mit den Reliquien an den Wand und dann sagt er, ihr Zombies, ihr glaubt, ihr seid lebendig, ihr seid wandelnde Tote, die Heiligen, die sind lebendig. Ja, also haben die ja, wenn er lebendig ist, irgendwo inkarniert, ohne einen Körper. Ich kann nicht einfach sagen, hier hat es begonnen und da hört es auf. Aber was kann ich begrenzen, wenn ich sage, Inkarnationszyklus? Ein Inkarnationszyklus von was? Die Avatare selber schaffen neue Avatare, die dann inkarnieren. Ne, wenn ich sage, Tara, du bist jetzt eine Inkarnation Gottes, ne, irgendwo von dem Tropfen. Aber was machst du, wenn du hierher kommst? Du erschaffst ein Ego. Was ist das Ego denn anderes als eine Inkarnation? Also nachdem du hier geboren bist, du als selbst der Körper ist ja auch wieder eine Inkarnation. Und diese Inkarnation, die wird irgendwann mal mystisch empfangen, ne? Unbefleckt bei dir vermutlich. Und irgendwann löst sie sich wieder auf. Aber du kannst auch nicht sagen, aha, eben war er noch da, der Körper, und dann ist er weg. Da kannst du den irgendwie verbuddeln und nach einem halben Jahr buddelst du ihn aus und da ist immer noch ziemlich viel davon da. Sind vielleicht ein paar Würmer durchgekrochen, aber kannst du jetzt sagen, jetzt ist er nicht mehr da, aber man doch noch identifizieren kann? Vielleicht sogar noch nach 1000 Jahren kann man noch einen Knochen finden und kann sagen, das war der und derjenige, ich habe die DNA-Probe hier. Dann kann man ja auch noch sagen, da ist er ja noch nicht verschwunden. Da ist er ja, ne? Also wo hat das jetzt angefangen, wenn der Vater den Gedanken gehabt hat? Ne? Meine Eltern haben immer gesagt, da warst du noch ein Päckchen Quark im großen Ozean. Also, aber dann warst du ja schon, ne? Noch nicht manifestiert in dem Sinne oder noch in einer anderen Form. Und irgendwann hörst du auf, ne? Und aber ist immer noch irgendwas da. Also ein Ego, das nach der Geburt durch die Empfindung, die Reflexion an der Welt entsteht und was dann irgendwann mal vor oder nach dem Tod wieder aufhört zu existieren, nach dem Tod von dem physikalischen Körper. Ne, geh mal in ein Altenheim, da wirst du viele Körper finden, die haben kein Ego mehr. Und dann findest du irgendwo hier, na hier vielleicht nicht, aber woanders da, findest du vielleicht mal noch ein Ego irgendwo rumschweben, was aber gar keinen Körper mehr hat. Ja, aber sich trotzdem irgendwie bemerkbar macht oder auch nicht. Also nur das Erschaffen, ist das schon eine Inkarnation? Ist alles, was existiert, eine Inkarnation? Aber was ist Existenz? Was ist ein Gedanke? Existiert ein Gedanke? Ist er existent? Ist er inkarniert? Und hört er wieder auf? Da gibt es so Theorien von der Ashaka-Chroniken, wo jeder Gedanke, den jeder Mensch irgendwo irgendwann mal gedacht hat, für immer aufbewahrt ist. Wie ist das, wenn ich jetzt eine Mentalreise mache und in die Vergangenheit gehe und dann mit jemandem kommuniziere, der vor 500 Jahren gelebt hat, ist er dann aber nicht in diesem Moment auch noch lebendig? Was ist, wenn jemand ein Buch geschrieben hat, was ihn selber überlebt? Ist es dann nicht auch noch eine Existenz von demjenigen, der das Buch geschrieben hat? Ein Avatar von ihm? Was ist mit einem Konzept? Ein Konzept von irgendeiner Idee, von, dass es was besondere Handlung, eine besondere Auswirkung hat. Ist das eine Existenz? Ist das etwas, was inkarniert ist? Oder eine beliebige Handlung? Ich tue irgendwo irgendetwas. Ich gieße eine Blume. Welche Realität hat diese Handlung? Und wenn es eine Realität hat, was für eine Art von Realität? Ist es eine existierende Handlung? Kann ich sagen, die Handlung hat da begonnen und da aufgehört? Und wo genau hat sie begonnen? In dem Moment, wo ich die Gießkanne mit Wasser gefüllt habe? Oder wo ich darüber nachgedacht habe, die Gießkanne mit Wasser zu füllen? Und was ist mit dem, der die Gießkanne produziert hat? Spielt keine Rolle, sagst du. Ne? So genau kann man das nicht machen. Und noch was, jetzt stell dir vor, wir machen einen Film. Und dann ist mir so eingefallen, wie ich über einen Film nachgedacht habe, so Godzilla. Ne? Godzilla ist so ein ganz bekannter Film, wo so ein Ungeheuer, ich glaube so ein japanischer Film, so über Tokio marschiert und die Hochhäuser zertrampelt und sowas. Ne? Und dann denkt man, ja, ist ja völlig absurd und sowas, ein Film, was soll das für eine Realität haben? Aber dann gibt es so Sachen wie 2001 Odyssee im Weltraum, ein Film, der epochemachend war und überhaupt so was wie eine Mondlandung erst denkbar gemacht hat. Ne? Und dann kann ich sagen, hat eine Mondlandung eine Realität oder nicht? Ist es existent oder nicht? Spielt es eine Rolle, ob es eine Existenz in der physikalischen Realität hat oder wenn alle Menschen glauben, dass irgendetwas so wäre? Wo ist die Grenze von Existenz und Nicht-Existenz? Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt. Was ist Leben? Wo kann ich sagen, das lebt nicht? Das ist nicht? Ist etwas, ne, ein Film, ist der lebendig oder nicht? Da sind lauter lebendige Leute drin. Ja, eine Blume, ein Stein. Wo kann ich sagen, das ist tot und das ist lebendig? In Wirklichkeit kann ich nur sagen, alles was ist, alles was existiert, ist lebendig. Warum? Weil das Mantra Om Namo Narayana sagt, Gott ist in allem und alles ist aus Gott. Und wer bitte von euch möchte jetzt sagen, Gott ist tot? Aber wenn wir sagen, Gott ist lebendig und alles ist Gott, dann ist auch alles lebendig. Wenn alles, was ist, es ist so leicht zu sagen, alles, was eine Physik hat, ist Gott. Aber ein Gedanke soll jetzt nicht mehr Gott sein. Eine Idee, ein Film, ein Konzept, das ist nicht Gott. Das Mantra lügt. Ja, aber warum schanden wir es denn dann jeden Tag? Die einzigste Lösung ist natürlich, dass Mantra stimmt. Meine Idee über die Dinge ist da nicht richtig. Die Shastren sagen, wir unterscheiden zwischen dem Belebten und dem Unbelebten. Aber das ist nur etwas Nachgeordnetes. Weil es kann keine Grenze gezogen werden zwischen dem Belebten und dem Unbelebten ist. Je genauer ich schaue, desto weniger kann ich einen Punkt haben, kann sagen, Finger drauf halten und kann sagen, hier ist es existent, hier lebt es, wenn es atmet, lebt es. Ne? Und dann sage ich, hier gucke ich einen Film, da atmet einer, dann der lebt und der andere, der, ne? Oder wenn ich drüber nachdenke, ist so, okay, das lebt nicht, aber wenn ich sehe, dann lebt es. Aber ich sehe es ja auch nur in meinem Kopf. Ist ja nur, wie leicht kann ich getäuscht werden? Und warum soll es davon abhängen, von meiner Illusion? Leben muss unabhängig von meiner Idee und meiner Illusion sein. Und dann kommen wir so hin und sagst du, Stein ist tot. Dann sage ich dir, pass mal auf, erzähl das nicht Guruji. Guck mal da auf dem Altar, da liegen lauter Saligrams. Du sagst, sie sind tot, na erzähl das mal unserem Guru. Da kommt er dir aber nach. Und dann sagst du, ja, Saligram ist was anderes, ist eine Inkarnation von Vishnu. Dann sag ich, schau dir mal die Archna-Form von Gott an. Die Detis auf dem Altar. Und jetzt geh mal zu Guruji, nachdem Prana Pratishta gemacht wurde und sagt, diese wären tot. Nein, die sind lebendig. Wir machen täglich die Puja, um das zu realisieren. Wann sind die inkarniert? Bei dem Vulkanausbruch, wo sich das Gestein geformt hat? Oder nachdem da gekarft wurde? Nachdem er verehrt wurde? Wann dann? Nachdem, wo du das Puja-Tablett zusammengestellt hast? Oder an welchem Punkt genau? Ja, es ist alles unerfassbar. Das ist das Interessante dabei. Was ist Bewusstsein? Wissen wir, dass wir göttlich sind? Aber wenn alles aus Gott ist und Gott in allem ist, wie kann dann irgendetwas nicht göttlich sein? Kann ein Stein mehr bewusst sein als ein Philosoph? Aber doch immer nur nach einem Konzept, den wir auf etwas legen. Es ist immer abhängig von der Sichtweise, die wir verwenden. Alles ist immer nur von uns abhängig, von unserer Sichtweise. Es ist immer subjektiv zu mir. Meine subjektive Vorstellung der Realität bestimmt, was ich für richtig und für falsch halte. Die Dinge selber sind immer völlig unabhängig davon. Die Dinge selber sind immer nur göttlich. Und wie ist göttlich? Unerfassbar, mystisch. Und wenn alles göttlich ist, weil Gott in allem ist und alles aus Gott ist, dann ist schlussendlich alles unerfassbar. Unerfassbar, weil der Ursprung, die Ursache außerhalb von Raum und Zeit liegt. In der Non-Dualität. Und die Non-Dualität kann nun mal mit dem Verstand nicht erfasst werden. Was ich erfasse, ist immer nur ein Konzept. Was ich über das Unerfassbare lege. Alles ist göttlich, da sind wir uns hoffentlich jetzt einig, weil alles aus Gott ist und Gott in allem ist. Aber wenn alles unerfassbar ist, dann ist das, was ich erfasse, immer ein Konzept, was ich über das Unerfassbare lege. Egal, um was es geht, um was ist inkarniert, was ist Leben, was ist Bewusstsein, was ist Existenz. Ich mache immer ein Konzept entsprechend meinem Glauben, den ich, sagen wir mal, zufällig gewählt habe. Und dann sage ich, so ist es richtig und das ist falsch. Und das sind immer Urteile, die ich fälle. Die Urteile entsprechen meinen Konzepten, die ich lebe, die ich vertrete, die ich kreiere. Aber es hat nichts mit einer Realität zu tun. Die Realität ist immer unerfassbar. Manchmal kann es leichter gesehen werden, wenn ich in einer Stelle nicht nach dem Woher oder Was war vorher frage. Aber wenn ich die Frage stelle, wo kommt's her? Ne? Wo kommt die Gießkanne her, mit der ich jetzt die Blume gieße? Was war der Schritt? Hat es in dem Moment, wo ich sie aus dem Schrank geholt habe, aber wenn ich sie aus dem Schrank geholt habe, spielt es auch eine Rolle, wie ich sie in den Schrank reingestellt habe? Wenn es eine Rolle spielt, wie ich sie in den Schrank reingestellt habe, aber wo habe ich sie denn daher gehabt? Und wie ich sie, da hatte ich sie aus dem Supermarkt. Aber wie ich sie aus dem Supermarkt hatte, was hat denn das für eine Rolle? Ne? Wo kam sie daher? Jamar. Und Descartes sagt, das Einzige, was beweisbar ist, ist, dass etwas denkt. Und dem Einzigen, dem ich das beweisen kann, ist mir selber. Ich kann sagen, ich bin das denkende Ding. Das ist der einzigste Beweis, der geführt werden kann. Weil schlussendlich alles andere immer unerfassbar bleibt. Ne? Die Inspiration liegt ohne erkennbaren Grund vor. Ich habe eine Inspiration. Was war vor der Inspiration? Wo kommt die Inspiration her? Das ist absolut unerfassbar. Wenn es erfassbar ist, ist es keine Inspiration, sondern eine Idee oder ein Konstrukt oder ein Konzept. Ein Witz wird nicht lustig, wenn ich ihn erkläre. Humor hat eine ganz eigene, andere Qualität. Die ist nicht erfassbar. Ich kann nicht sagen, ah, du hast den Witz nicht verstanden, jetzt erkläre ich ihn dir. Und dann, wenn ich lachen will, muss ich mit zu lustigen Leuten gehen. Dann lache ich über Dinge, dann über Witze. Dann hat es nichts mit dem Witz selber zu tun. Ihr kennt es vielleicht, du warst mal irgendwo und hast den Witz zum fünften Mal gehört und findest ihn langweilig. Und dann kommt einer, der lacht sich tot dabei, wie er den erzählt, und du findest ihn witzig. Es hat nichts mit einem Konzept oder einer Konstruktion zu tun. Und dann kommen wir zu diesem, was ist bedingungslose Liebe? Letztlich hatte ich so ein Cartoon mal gepostet, da ging es darum, wo Sudama Krishna fragt, was ist der Grund für eine Freundschaft? Und Krishna sagt, wenn es einen Grund gibt, ist es keine Freundschaft. Bedingungslose Liebe zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine Bedingung hat, dass sie keinen Grund hat. Und damit schlussendlich im Verstand nicht erfassbar ist, weil nichts vorher kommt, weil es direkt das Unerfassbare ist. Wenn es keine Bedingung hat, ist es bedingungslos. Dann kommt es jenseits der Raumzeit, jenseits der Dualität. So wie schlussendlich alles unerfassbar ist, ist natürlich auch der Inkarnationszyklus unerfassbar. Und wie er gesehen hat, können wir trotzdem drauf rumdenken. Aber was kommt dann dabei raus? Man kann lernen zu vertrauen, zu akzeptieren. Und wenn ich lerne zu vertrauen und zu akzeptieren, komme ich über den Inkarnationszyklus hinaus, weil es keine Konzepte mehr gibt. Weil ich aufhöre, Konzepte über die Dinge zu legen. Wir können mal versuchen, für 24 Stunden uns über nichts zu beschweren. uns über absolut nichts zu beklagen. Nicht ein einziges Mal. Und dann schau mal, wie sich dein Leben verändert. Wie sich dein Leben anfängt zu verändern und wie schnell das funktioniert. Wenn du aufhörst, deine Urteile, und es heißt immer wieder, höre auf zu urteilen im Spirituellen. Und was machen wir? Wir urteilen ständig, weil wir so gerne uns beschweren. Aber wenn ich mich nicht mehr beschwere, höre ich auf zu urteilen. Und wenn ich mich nicht beklage und nicht beschwere, dann komme ich in eine ganz andere Dimension. Der Verstand und die Logik verlieren ihre Macht. Und das Sein, welches die absolute Macht hat, kommt immer mehr durch. Es fängt an zu scheinen. Und im Prozess, den wir dann reinkommen, ist, ich erkenne das Sein als Konzept und als Ursache von allem. Und das ist das, wo wir jetzt gerade hier sind. Und wenn ich das übe, wenn ich mich nicht mehr beklage, dann erlebe ich und nehme das Sein wahr. Ich erkenne, dass Sein die einzigste Realität ist. Und wenn ich das weitermache, dann erkenne ich, dass ich dieses Sein bin. Und das ist der spirituelle Prozess und das ist der Inkarnationszyklus. Das ist das, wo es anfängt und wo es aufhört. Das ist das Unerfassbare. Ich bin das Sein. Ich erkenne, ich sehe das Sein. Ich erkenne, dass das Sein real ist und ich bin das Sein. Jai Gurudev.
Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om.
Bremse Bolo Satguru Devashi Swami Vishwananda Mahaprabhu Ki Bhakti Maga Sangha Ki Shri Vittal Dham Ki Samasta Bhakta Mandali Ki Jai Gurudev.